Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
Auch das Echo der Zeit steht heute Abend zur Hauptsache im Zeichen des Apollo-Fluges und der Landung der ersten Menschen auf dem Mond.
Das war das Echo nach der Mondlandung 1969. Nun ist Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, gestorben. Wir heben nochmals ab. Ein Literaturwissenschaftler analysiert die Sprache der Wirtschaftswissenschaften.
Liest man das, hat man das Gefühl, man schlägt eigentlich so etwas wie Gebetsbücher auf.
Und wir werden handfest. Das Wallis kämpft gegen das revidierte Raumplanungsgesetz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Wir beamen uns zurück in den Sommer 1969, als mit Apollo 11 die ersten Menschen zum Mond flogen, als Neil Armstrong als erster seinen Fußabdruck in den Mondstaub drückte, als für einen Moment alles möglich schien und die Begeisterung um den gesamten Globus schwappte.
Der Igel ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Anscheinend eine perfekte Landung. Das ist die große Sensation. Die bemannte Mondlandung ist geglückt.
Houston, die ersten Menschen sind auf dem Mond gelandet.
Das Mountain an den ersten Schritt von einem kleinen Kind. Unsicher, tastend, forschend.
Das war eine Aufregung. Plötzlich im Fernsehen. Das war, ich glaube, ein Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das war eine schöne Aufregung, wenn wir das gesehen haben.
Also damals noch fast niemand im Fernsehen gehabt, aber in einem Restaurant hat es einen Fernseher gehabt und die haben extra aufgemacht.
Gut von der Leiter, jetzt weg. Und sein linker Fuß hat er auf den Boden vom Mond gesetzt. Es hat sich schon gelohnt, so lange zu warten. Das ist nun der grösste Moment, würde ich sagen, bis jetzt in unserem Jahrhundert.
Ja, ja.
Der Mann im Mond, kann man sagen. Der Neil Armstrong steht auf dem Mond.
Eine Toncollage von Roland Wermelinger. Und nun zurück auf die Erde mit den Nachrichten von Ursula Vogler.
In Rostock-Lichtenhagen hat der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck an der offiziellen Gedenkfeier der rechtsextremen Gewalt vor 20 Jahren gedacht, zusammen mit mehreren tausend Menschen. 1992 hatten Randalierer unter dem Applaus von Anwohnern Brandsätze auf ein Ausländerwohnheim geworfen und die Polizei griff nicht ein. Gauck bezeichnete die ausländerfeindlichen Angriffe von damals als Brandmal im Antlitz der Hansestadt.
Was vor 20 Jahren in Lichtenhagen geschah, erzürnt mich, den Rostocker wie den Bundespräsidenten. Und es schmerzt mich bis heute. Wenn Hass entsteht, wird nichts besser, aber alles schlimmer. Hass darf als Mittel der Konfliktlösung niemals geduldet werden.
Deutschlands Staatsoberhaupt Joachim Gauck heute in Rostock. Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Schaffhausen sind alle bisherigen wiedergewählt worden. Der SP gelang es nicht, mit Werner Pechtold den zweiten Sitz zurückzuerobern. Bestätigt wurden Christian Amsler und Reto Dubach von der FDP, Ernst Landolt und Rosemarie Wittmer-Giesel von der SVP und die Sozialdemokratin Ursula Hafner-Wipf. Von der Wahl in die fünfköpfige Regierung der Stadt Schaffhausen gibt es noch keine Resultate. Die Behörden haben wegen einer Panne für nächste Woche eine Nachzählung angeordnet. In Winterthur haben die Freisinnigen ihren zweiten Sitz in der Stadtregierung verteidigt. Barbara Günthardt-Meyer setzte sich im zweiten Wahlgang knapp gegen Michael Zeugin von den Grünliberalen durch. Auf Platz 3 kam Röne Isler von der SVP. Vierter wurde Simon Walter von den Juso. Die Sitzverteilung in der Stadtregierung von Winterthur bleibt damit unverändert mit 3 SP, 2 FDP und je ein CVP, Grüne und Grünliberale. Die syrische Opposition wirft der Regierung von Präsident Assad ein Massaker nahe der Hauptstadt Damaskus vor. Im sunnitischen Arbeitervorort Daraya seien mehr als 200 Leichen gefunden worden. Die Vorstadt sei zuvor von den Regierungstruppen eingenommen worden. Die staatlichen Medien berichteten, die Armee habe Terrorgruppen aus Daraya vertrieben. Zwei Mitglieder der Frauen-Punkband Pussy Riot sind aus Russland geflohen. Die beiden Künstlerinnen wollten einer strafrechtlichen Verfolgung entgehen, teilte die Band über den Internetdienst Twitter mit. Weiter hieß es, die Band wolle ausländische Feministinnen rekrutieren, um neue Aktionen vorzubereiten. Drei Musikerinnen von Pussy Riot waren Mitte August zu 2 Jahren Gefängnis wegen Rowdytums aus religiösem Hass verurteilt worden. Im Sport geht es zuerst um die Fußball-Super League und um die erste Saisonniederlage von Sion. Sportredaktor Bernhard Scher.
Sion verliert im letzten Grund gegen den FC Zürich mit 0:1. Das Tor erzielte Davide Giumiento mittels Foulpenalty. Trotz der Niederlage gegen den FCZ bleibt Sion an der Spitze, neu aber nur noch einen Punkt vor St. Gallen und 2 vor den Grasshoppers. Am Schluss bleibt Servette. Die Genfer verlieren zu Hause gegen den FC Luzern mit 0:2. Die Young Boys und Lausanne spielen unentschieden 0:0. Starke Leistung von Tom Lüthi beim Grossen Preis von Tschechien in Brünn. 2. Platz, nur 600stel hinter WM-Leader Marc Marquez. Erst in der drittletzten Runde musste Lüthi die Führung abgeben. 3. wurde Paul Espargaro. 14. Dominik Eggerter. 22. Randy Krummenacher. Zum Hornussen, die Siegergesellschaft in der ersten Stärkeklasse beim Eidgenössischen in Lies, heisst Bern Beundenfeld. 2. wurde Wesali, Rang 3 sicherte sich Zuchwil. In der Einzelwertung durfte sich Daniel von Kennel von der Hornusser Gesellschaft Saurenhorn zum Schlägerkönig krönen lassen. Er setzte sich im Final gegen Christian Rieser und Martin Spahr durch. Titelverteidiger Marco Roos blieb bereits am Vormittag hängen.
Bernhard Scher. Das Wetter. Am Vormittag hat es noch einige Nebelfelder. Später wird es in der ganzen Schweiz mehrheitlich sonnig bei 22 bis 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, ist tot. Die Blockfreien spalten mit ihrer Tagung in Teheran die Weltmeinung. Josef Vogel. Ein Germanist erklärt die Wirtschaft. Der Schein bestimmt das Bewusstsein. Placebo-Medikamente wirken selbst, wenn man weiß, dass sie nur Scheinmedizin sind. Und mit Hochgeschwindigkeit ins Verderben, das Milliardengrab der spanischen Hochgeschwindigkeitszüge im International nach dem Echo der Zeit. Eigentlich wäre er um ein Haar schon am 20. Juli 1969 gestorben, hätte er damals nicht kaltblütig die Mondlandefähre Eagle von Apollo 11 von Hand auf die Mondoberfläche gesteuert und den Autopiloten ausgeschaltet. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Gestern ist Armstrong im Alter von 82 Jahren an den Komplikationen einer Herzoperation gestorben. Thomas Häusler.
Am 14. Oktober 1947 durchbrach der erste Mensch die Schallgrenze. Das war nicht Neil Armstrong, sondern Chuck Yeager, Testpilot der USA. Neil Armstrong war an diesem Tag 17 Jahre alt, studierte im ersten Jahr Weltraumtechnik und er war tief enttäuscht, erzählt er Jahre später. Er habe das Gefühl gehabt, eine Generation zu spät geboren zu sein. Die großen Zeiten und Abenteuer der Fliegerei habe er verpasst. So sprach einer, der 1936 bereits als 6-Jähriger zum ersten Mal geflogen war und mit 15 seinen Pilotenschein gemacht hatte. Wie man weiß, kam Neil Armstrong doch noch auf seine Kosten. Als er am 20. Juli 1969 um 21.17 Uhr Schweizer Zeit im Mare Tranquillitatis landete, hatte er gerade so ein Abenteuer hinter sich, ein größeres als der Raumfahrtagentur NASA wohl lieb war, hat Armstrong noch letztes Jahr dem US-Kongress erzählt, als man gemeinsam einen Film der Mondlandung betrachtete.
The autopilot is going to land us close to the rim of that large crater. I don't want to go there. It's steep sides.
Der Autopilot habe die Landefähre in Richtung eines steilen Kraterrandes gesteuert. Das war Armstrong zu gefährlich. Kurzerhand schaltete er den Autopilot ab. Die manuelle Landung brauchte mehr Treibstoff als geplant. Am Schluss blieb eine Reserve von etwa 20 Sekunden. Schon auf seinem ersten Flug ins All 3 Jahre zuvor erlebte Armstrong kritische Minuten, als seine Gemini-Raumkapsel so schnell zu rotieren begann, dass er und sein Co-Pilot ohnmächtig zu werden drohten. Nur beherztes Eingreifen stoppte die Rotation. Nach solchen Gefahren war der berühmte erste Schritt auf den Mondboden fast ein Klacks. Während den nächsten paar Stunden sammelten Armstrong und Mitastronaut Buzz Aldrin Mondgestein, pflanzten die US-Flagge in den Sand und telefonierten Long Distance mit Präsident Nixon.
Hallo Neil und Buzz, I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made.
We wouldn't have been there if it hadn't been for our competitors in the Soviet Union.
Niemals hätten es die USA auf den Mond geschafft, wenn sie nicht von der Sowjetunion angetrieben worden wäre, sagte Armstrong später. Eine typische Aussage für den legendär Bescheidenen. Interviews gab er kaum und irgendwann auch keine Autogramme mehr, weil es ihm zuwider war, dass mit seinem Namen Geld verdient wurde. In einer Stellungnahme zu seinem Tod spricht seine Familie von einem zögernden Helden. Letztes Jahr aber legte Armstrong seine Zurückhaltung für einmal ab, als ihn der Kongress um eine Einschätzung des US-Raumfahrtprogramms bat.
This condition is viewed by many as lamentably embarrassing and unacceptable.
Beklagenswert, blamabel und inakzeptabel sei es, dass die USA für absehbare Zeit keine Astronauten mehr ins All schicken könne. Schuld sei ein Mangel an Geld und politischer Unterstützung.
Winston Churchill famously stated, Americans will always do the right thing after they've exhausted all the alternatives. In spaceflight, we're in the process of exhausting alternatives.
Winston Churchill habe gesagt, die Amerikaner würden immer das Richtige tun, nachdem sie alle Alternativen ausgeschöpft hätten. Bei der Raumfahrt sei man soweit. Ein Jahr später sieht es nicht so aus, als sei diese Nachricht bei der US-Regierung angekommen. Aber nun muss jemand anders einstehen für den Traum vom Menschen im All.
Alle 3 Jahre versammeln sich die sogenannten blockfreien Länder zu einem Gipfel. Und was man angesichts ihrer geschwundenen politischen Bedeutung nach dem Kalten Krieg nicht erahnen würde, 120 Staaten gehören zu dieser Staatengruppierung, der größten nach der UNO. Der diesjährige Tagungsort der Blockfreien allerdings spaltet die Welt. Teheran. Fredrik Steiger.
Als Höhepunkt gilt der Auftritt von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er sagte beim letzten Gipfel vor 3 Jahren in Kairo,
Now more than ever, your engagement is very vital.
Die Blockfreien leisteten einen entscheidenden Beitrag für globale Lösungen. Weil diesmal das Treffen in Teheran stattfindet, ist Bans Präsenz höchst umstritten. Die USA und Israel sind empört. Der Iran müsse wegen seines Atomprogramms isoliert bleiben. Teheran reagierte giftig und brüstet sich nun, dass Ban dennoch kommt. Überhaupt sah sich das Regime im Glanz des Gipfels mit 120 Teilnehmen. Bloß nur knapp ein Drittel der Mitglieder schickt den Staats- oder Regierungschef. Vorbei die Zeiten, als die Blockfreien zwischen dem westlichen und dem östlichen Machtblock der dritte große internationale Akteur waren. Ein Jubiläumsvideo zum 50. Geburtstag vor einem Jahr spricht daher weitaus mehr von der Vergangenheit als von der Zukunft.
The Non-Aligned Movement was created and founded at the height of the Cold War.
Jugoslawiens Tito, Ägyptens Nasser, Indiens Nehru, das waren die Großen der Gründerjahre. Heute wird sogar die Daseinsberechtigung der Blockfreien bezweifelt, wie eine Diskussion im Sender Al Jazeera zeigte. Der ägyptische Strategieexperte Gamal Abdel Gawad spricht von einer Identitätskrise. Hans Köchler, Chef der UNO-nahen privaten International Progress Organization, sagt, die Blockfreien sollten zwar eine wichtige Rolle spielen, und zwar als Korrektiv zur westlich geprägten Weltordnung, doch die internen Differenzen seien enorm. Tatsächlich, unter den Mitgliedern gibt es klar pro-westliche und klar anti-westliche. Es gibt Entwicklungsländer, aber auch superreiche Länder wie Singapur oder die Golfstaaten. Es gibt Demokratien, Monarchien und Diktaturen wie Kuba, Nordkorea oder Weißrussland. Der an der Universität Melbourne lehrende Amerika-Experte Timothy Lynch sagt, die Blockfreien seien völlig überflüssig neben der UNO.
Rather than non-aligned, the non-aligned movement is clearly anti-American in its emphasis.
Sie seien nur noch ein anti-westlicher Club. Diese Ausrichtung gar noch verstärken dürfte Iran als Gipfelgastgeber, der für 3 Jahre den Vorsitz der Bewegung übernimmt. Teheran will unbedingt eine Resolution durchbringen, die sein Atomprogramm gutheißt. und eine weitere zugunsten seines Verbündeten Bashar al-Assad in Syrien. Außerdem lud der Iran den Chef der palästinensischen Hamas ein, aber bestreitet das jetzt, weil Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas droht, dann komme er nicht. Genugtuung bereitet den Gastgebern schließlich die Anwesenheit des neuen ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi, die ein Ende der Eiszeit zwischen den beiden Ländern andeutet. Offen ist aber, ob das Mullah-Regime seine Agenda durchboxen kann. Denn auch seine Erzfeinde, etwa Saudi-Arabien, sitzen am Tisch.
Was ist das Resultat, wenn ein Literaturwissenschaftler über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise schreibt? Im Falle von Josef Vogel ein Bestseller. Der Literaturwissenschaftler, der in Berlin und Princeton lehrt, ist mit seinem kapitalismuskritischen linken Essay «Das Gespenst des Kapitals» weit herum gefeiert worden. In diesen Tagen ist er im Rahmen der Berner Literaturtage aufgetreten. Zunächst einmal unfreiwillige Komik habe er in der Sprache einer verunsichten Wirtschaft in Zeiten der Krise entdeckt, erklärt mir Josef Vogel zu Beginn unseres Gesprächs.
Sie hat komische Seiten, wenn man beispielsweise ökonomische Lehrbücher aufschlägt und man das Gefühl hat, dort wird eigentlich etwas prognostiziert, was keiner von uns im wirklichen Leben je erfahren hat, nämlich, dass diese Ökonomie ewig im Gleichgewicht sein wird, dass sie eine wunderbare Zukunft heraufbeschwören wird, dass so etwas wie Krisen, Crashs, Zusammenbrüche eigentlich die Ausnahme sind, immer von außen hereinkommt und so fort. Liest man das, hat man das Gefühl, man schlägt eigentlich so etwas wie theologische oder Gebetsbücher auf.
Und es gab doch auch, das ist Ihnen besonders aufgefallen als Sprachwissenschaftler, eine echte Sprachkomik. Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, es gibt tatsächlich den Versuch, die Ökonomie anderswohin zu bewegen. Und deswegen hat man beispielsweise eine Zeitschrift für nicht autistische Ökonomie gegründet. Oder man hat eine Zeitschrift für reale Weltökonomie gegründet. Und das tatsächlich durchaus in einem gewissen Unbehagen, dass in bestimmten Fächern der Business Schools, der akademischen Wissenschaften, eigentlich der Realitätskontakt immer geringer, immer dünner geworden ist.
Sie sind vorhin auf die Theologie zu sprechen gekommen. Es ist eigentlich nicht überraschend, dass die Wirtschaft oder das Geld als Gott verglichen wird. Aber Sie haben das aus der Geschichte ganz schön hergeleitet oder aufgegriffen.
Also ganz wichtig ist, dass unsere Ökonomie eine kapitalistische Ökonomie ist. Das heißt also, über die Reproduktion des Kapitals funktioniert und das geht nur mit dem Zins. Das heißt also mit dem Versprechen, das in die Zukunft geworfen wird. Und man kann sagen, nicht nur in die Zukunft, sondern in die Zukunft der Zukunft, in die Zukunft von Zukünften und so weiter und so fort. Das heißt also, es gibt so etwas wie eine irdische Ewigkeit. Anmutung in diesem System. Und im Ausgang des Mittelalters hatte man darin durchaus eine Konkurrenz zu Gott gesehen, denn so sagte man, die Zeit ist Eigentum Gottes. Wenn jetzt manche Leute, wie etwa Geldverleiher, hingehen und die Zeit für sich arbeiten lassen, durch Zins beispielsweise, dann stehlen sie Gott sein eigenstes Eigentum. Und es erwächst also im Kapital Gott eine elementare Konkurrenz. Und dieser Konkurrenz zwischen Gott und Kapital ist eigentlich ein Teil der Kultur der Neuzeit geprägt.
Sie haben auch geschrieben, das Erdbeben von Lissabon 1755 habe den Glauben an den guten Gott zerstört und so sei der 14. September 2008 der Zusammenbruch von Lehman Brothers möglicherweise ein ähnliches Ereignis.
Tatsächlich war es so, dass das Erdbeben von Lissabon, also eine der größten Naturkatastrophen im 18. Jahrhundert, dazu geführt hat, dass ein bestimmtes Modell, nämlich dass Gott die Welt regiert, auch wenn es auf der Erde Unglücksfälle, Pannen, Katastrophen etc. gibt, aber eigentlich alles doch ganz wohl geordnet wäre, dass dieses Modell einer Revision unterzogen worden ist. Und die Frage, die ich gestellt habe, ist, warum begreift man die Krisen der letzten Jahrzehnte und der September 2008 war nur ein Datum, das begann schon 1987, dann 1990, dann 2000, die Dotcom-Blase etc. Warum hat man diese Krisen nicht zum Anlass genommen, was Ähnliches für die Ökonomie zu betreiben, nämlich danach zu fragen, funktioniert ein Modell, auf das man immer noch setzt und von dem man denkt, alle möglichen Pannen, Crash und so weiter sind gerechtfertigt, weil eigentlich das Modell gut funktioniert. Warum nimmt man nicht einen gewissen Abstand davon und konzidiert, dass eben das keine Ausnahmefälle sind, sondern die Regelfälle?
Was ist Ihre Antwort? Warum ist der Glaube an den Kapitalismus nicht erschüttert?
Er ist deswegen nicht erschüttert, weil es genügend Leute gibt, die natürlich damit Profit machen. Das heißt also, dieses System hat eine immanente List, dass diejenigen, die an diesem System zugrunde gehen, dann tatsächlich auch nicht mehr Mitspieler dieses Systems sind. Die mitspielen können, haben, glaube ich, auch in den letzten Jahren Gewinn gemacht. Man darf nicht vergessen, 2008 gab es mehr Millionäre weltweit als 2007 beispielsweise. Auch hier hat sich die Krise gewissermaßen gelohnt.
Wenn Sie vom Gespenst des Kapitals reden, dann werfen Sie diesem System etwas vor, es sei etwas nicht in Ordnung. Und wo ist dann der Knackpunkt? Ich meine, dass man abstrahiert, dass man Münzen, dass man Papiergeld hat. Hätten wir das nicht, dieses ganze System, würden wir nur auf den Bäumen leben.
Ich werfe diesem System insbesondere das überhaupt nicht vor. Das heißt also, es geht nicht darum, in irgendeiner Weise mit einer Wünschelrute der Schuldzuweisung herumzugehen, sondern zunächst mal auch in längere analytische Arbeit einzutreten angesichts dessen, was im Augenblick passiert. Und insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass 2008 beispielsweise massenweise gute Ratschläge auf dem Markt waren, was man besser machen sollte im Bankenwesen, im internationalen Finanzmarkt, im Verhältnis zwischen Staaten, Nationalbanken und privaten Finanziers und so fort. All diese Dinge sind verschwunden und man hat mit großen Anstrengungen, mit sehr viel billigem Geld und damit mit sehr viel Staatsverschuldung dieses System wieder in Gang gebracht. Mit der Verwunderung verbunden, warum es so einfach war, den Restart, den Neustart dieses Systems zu ermöglichen.
Was ist da Ihre Theorie, Ihre Überlegung?
Ich glaube, dass ein wesentlicher Grund darin liegt, dass eine bestimmte Form, wie soll man das nennen, der sozialen Einbildungskraft, Vorstellungskraft eigentümlich gelähmt ist. Wir können uns eigentlich keine anderen Gesellschaften als die gegenwärtigen vorstellen. Wir können uns im Grunde größere Sozialzusammenhänge ohne Wettbewerb, ohne Konkurrenz nicht mehr vorstellen. Also hier gibt es irgendwie eine eigentümliche Abdunkelung von Vorstellungsvermögen, wenn man so will, auch Erfindungsgabe, soziale Erfindungskunst. Das heißt in letzter Konsequenz, dass das, was man so Kapitalismus nennt, natürlich auch etwas irrsinnig Eindrucksvolles hinsichtlich unserer Vorstellungskraft ist. Also die Vorstellungskraft ist in einer gewissen Weise von allen möglichen Konsumentenwünschen beherrscht. Die schönsten Farben werden dort produziert, die wunderbarsten Fantasien, Visionen und so weiter sind bereits auf dem Markt. Und es ist irrsinnig schwer, sich etwas vorzustellen, was so gewissermaßen marktfremd wäre. Das ist unsere, glaube ich, ganz elementare Behinderung. Wir können sagen, wir sind also Behinderte in diesem Punkt. Sie und ich eingeschlossen.
Der Berliner Literaturwissenschaftler Josef Vogel. Bald wird die Schweiz 8 Millionen Einwohner haben. Das Land wächst und wächst, es wird gebaut wie noch nie. Das revidierte Raumplanungsgesetz soll deshalb überdimensionierten Bauzonen reduzieren. Doch gerade im Wallis, das auf Vorrat für Jahrzehnte Bauland eingezont hat, regt sich Widerstand. Monika Zumbrunn.
Im Kanton Wallis wurde in der Vergangenheit einzigartig großzügig Bauland eingezont. Es ist der Kanton mit den höchsten Reserven. Die Fläche der Bauzonen ist 3- bis 4-mal so groß, wie das Bundesrecht erlaubt. Davon mag sich das Wallis nicht trennen. Volkswirtschaftsdirektor Jean-Michel China bekämpft deshalb das revidierte Raumplanungsgesetz.
Das Gesetz greift in die Planungshoheit der Kantone und des Kantons Wallis ein und sieht vor allem auch die Verpflichtung vor, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren.
Nach Schätzungen von Experten müsste das Wallis 4.000 bis 6.000 Hektar Bauland wieder zu Grünflächen zurückzonen. Das Wallis versucht nun, andere Kantone für ein Standesreferendum gegen das Raumplanungsgesetz zu gewinnen. Allerdings verläuft die Suche nach Verbündeten harzig. Bis jetzt hat sich kein anderer Kanton dafür erwärmen können. Denn Kantone mit einer restriktiven Bauzonenpolitik, die ihre Siedlungen möglichst gezielt steuern, können gut mit dem revidierten Raumplanungsgesetz leben. Sie müssen kaum Bauzonen reduzieren, so auch der Kanton Bern. Die Anfrage für ein Referendum aus Sion kommt in Bern denn auch gar nicht gut an. Regierungsrat Christoph Neuhaus.
Es kann nicht sein, dass man dann die da auf Jahrzehnte hinaus eingezont haben, dass die dann sich ins Fäustchen lachen können.
Denn wenn das Wallis das neue Raumplanungsgesetz erfolgreich zu Fall bringt, käme die Landschaftsinitiative der Umweltverbände vors Volk. Sie liegt zurzeit auf Eis, ist bedingt zurückgezogen, aber nur, wenn das neue Raumplanungsgesetz tatsächlich in Kraft tritt. Die Landschaftsinitiative geht viel weiter als das vorliegende Gesetz. Sie verlangt, dass in den nächsten 20 Jahren kein zusätzliches Bauland eingezont wird. Punkt. Es würde Kantone mit kleinen Baulandreserven wie Bern oder Schweiz empfindlich in ihrer Entwicklung treffen. Daniel Müller-Jentsch, Raumplanungsexperte bei der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, wirft dem Wallis vor, mit dem Feuer zu spielen, denn
paradoxerweise hätte das Wallis sogar Interesse daran, dieser Eskalation entweder gar keine Gesetzesrevision zu haben oder andernfalls sogar lieber die Landschaftsinitiative als das jetzt vom Parlament beschlossene Gesetz.
Denn das Wallis mit seinen hohen Baulandreserven hat für Jahrzehnte vorgesorgt und würde profitieren, neben Kantonen wie Freiburg, Jura oder Glarus. Der Walliser Regierungsrat Jean-Michel Cina will nichts von den Vorwürfen wissen und sieht seinen Kanton als Opfer.
Es gibt einige Kantone, die leben besser, wenn die Landschaftsschutzinitiative zurückgezogen wird. Und dann gibt es andere Kantone, bei denen ist der Status quo eine gute Lösung. Die Frage ist dann nur, geht es immer darum, dass eine Mehrheit der Kantone zulasten spezifisch betroffener Kantone hat ihre eigenen Interessen höher gewichtet.
Die Konferenz der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren legt sich für das Raumplanungsgesetz ins Zeug, mit der Einsicht, dass die Revision der bessere Kompromiss sei und auch mit dem Wissen, dass die Stimmberechtigten griffige Instrumente gegen die Zersiedelung erwarten.
Placebos, also Scheinmedikamente, können dieselbe Wirkung entfalten wie echte. Allerdings nur, wenn der Patient nicht weiß, dass er nur ein Placebo bekommt. Das ist die gängige Lehrmeinung. Doch neue Studien kommen zum Schluss, der Placebo-Effekt wirkt auch ohne Lügen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Der Placebo-Effekt ist real. Er hilft. Leider verpufft er, sobald man ihn beim Namen nennt. Dass Letzteres nicht stimmt zu beweisen, hat sich der Psychologe John Kelly von der Harvard Medical School auf die Fahne geschrieben. Dazu setzt er in seinen Studien jeweils die eine Hälfte seiner Patienten auf eine Warteliste. Es gab für sie also keine Behandlung. Die andere Hälfte der Patienten hingegen bekam eine Zuckerpille. Und zwar mit der Erklärung, dass in der Pille garantiert kein Wirkstoff drin sei, dass sie aber trotzdem vielen Menschen helfe.
We essentially randomized people to get open label placebo or to get no treatment or wait list, and we did find a statistically significant difference on multiple outcome measures that favored the open label placebo.
Resultat? Den Patienten mit der Zuckerpille ging es anschließend tatsächlich besser. Jedenfalls jenen Patienten, die unter einem Reizdarm litten. Bei depressiven Patienten waren die Resultate etwas weniger klar, gingen jedoch in dieselbe Richtung. Es scheint also, dass der Placebo-Effekt auch ohne Täuschung der Patienten wirken könnte. Was wirkt, sei natürlich nicht die Pille an sich, sondern die Beziehung zum Arzt, das ärztliche Ritual, eine Pille verschrieben zu bekommen und sie dann auch täglich zu nehmen, die Erwartung einer Besserung, sagt John Kelly.
It's not actually the placebo itself, because of course the placebo is inactive. It's more the ritual that's happening between the doctor and the patient.
Denselben Effekt machte sich auch der Kinderarzt Adrian Sandler aus North Carolina zunutze. Er senkte bei gewissen Kindern mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS die Medikamentendosis um die Hälfte und ersetzte das echte Medikament den Rest der Zeit durch Zuckerpillen, und zwar mit vollem Wissen der Eltern und Kinder. Jene Kinder, die ohne Placebos auf die Hälfte der Medikamentendosis reduzierten, konnten sich plötzlich viel weniger gut konzentrieren.
The children who went from the full dose to the half dose without taking placebo had a marked increase in their ADHD symptoms. They really had major problems.
Die Kinder mit der Placebo-Medikamenten-Kombination hingegen konnten sich ebenso gut konzentrieren wie jene auf voller Medikamentendosis. Nur hatten sie weniger Nebenwirkungen, sagt Adrian Sandler.
It appeared to be safe, as placebos don't carry specific side effects.
Ermutigt von diesen Erfolgen hat Adrian Sandler sein Placebo-Verfahren bei ADHD in den USA gar schon patentieren lassen. Mehr und mehr scheint sich also in der Medizin durchzusetzen, der Placebo-Effekt kann enorm positive Effekte haben, Effekte, die nun auch die Schulmedizin besser ausnützen will. Sie hat sich bisher damit oft schwer getan, gibt Alexander Borbe, emeritierter Professor für Pharmakologie der Universität Zürich, zu.
Wir müssen die Placebo-Wirkung ernster nehmen, als sie bisher in der Schulmedizin genommen wurde, und untersuchen, ob wir nicht die Placebo-Wirkung mit einbeziehen können in unsere Überlegungen.
An der Placebo-Tagung auf dem Monte Verita wurde klar, nicht nur Zuckerpillen können als Placebo wirken, der ganze ärztliche Kontext und insbesondere das ärztliche Gespräch können einen Placebo-Effekt auslösen. Wie genau, müsse dringend besser untersucht werden, auch wenn sich ihn viele Ärzte wohl schon heute zunutze machen, glaubt Alexander Borbe.
Vielleicht tun das bewusst oder unbewusst schon gute Ärzte, dass sie eben alle diese Einflüsse, die man als Placebo im weiteren Sinn bezeichnen könnte, einbeziehen in ihre Therapie und dadurch auch gute Erfolge haben.
Nun, da die Ärzte mit ihren Patientinnen und Patienten offen über den Placebo-Effekt reden können, wohl ohne ihn zu gefährden, vielleicht umso mehr.
Pascal Bieber. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.